Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Unser Gesundheitssystem gilt ja eigentlich als sehr gut. Trotzdem, wer an einer seltenen Krankheit leidet, der muss ja mitunter eine Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken antreten bis zur richtigen Diagnose. Weil Ärzte natürlich nicht alles Spezialwissen über jede noch so seltene Krankheit im Kopf haben können. Wie praktisch wäre da so eine Art medizinisches Hologramm wie auf der Enterprise, das dann dank künstlicher Intelligenz über das gesammelte medizinische Wissen der Menschheit verfügt. Der Wiener Mediziner Christian Matte, der hat so eine Vision entworfen in seinem Buch Medizin ohne Ärzte. Und wir haben miteinander gesprochen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, bei diesem Titel Medizin ohne Ärzte, da habe ich ja mit einem Loblied auf die KI gerechnet und dann lese ich aber ein Loblied auf den Menschen. Kann das sein? Was macht denn heute eine gute Ärztin aus Fleisch und Blut aus?
Ja, also das war mir eben wichtig, das als Einstieg zu nehmen in das Thema, weil wenn wir darüber nachdenken, was kann KI ersetzen, dann sollten wir zuerst mal darüber nachdenken, was haben wir eigentlich an den menschlichen Ärzten, wenn sie wirklich einen guten Job machen. Und das sind ganz unterschiedliche Qualitäten. Es ist interessant, dass man, wenn man sozusagen, ich schreibe das irgendwo auch ein bisschen so an der internen Kompetenzbörse der Ärzte, sich das so anschaut, dann gilt halt immer jemand als guter Arzt unter den Ärzten, der sehr viel weiß. Also der unglaublich viel Wissen präsent hat und der sich natürlich auch laufend fortbildet und immer die letzten Studien zitieren kann. Dieses zweite ganz wichtige Feld der Empathie und der Beziehungsgestaltung, Kommunikation mit dem Patienten, das ist eigentlich unter Medizinern überhaupt kein Kriterium für gut oder schlecht, ist aber meiner Ansicht nach etwas, das ganz zentral ist und das gerade wahrscheinlich durch die Technisierung auch mehr in den Fokus rücken wird.
Das heißt, das ist eigentlich die menschliche Schlüsselkompetenz, sich in Patienten hineinversetzen zu können. Warum ist das so wichtig?
Das ist deshalb so wichtig, weil wir ja es mit einem lebenden Individuum zu tun haben und die ganze Krankheitslehre und die Hypothesen über die Wirksamkeit von Therapien wird ja über dieses einzigartige Individuum drübergelegt. Und das stimmt natürlich dann teilweise, aber es stimmt ja nicht zur Gänze. Und das ist immer wichtig, sich nicht nur damit zu beschäftigen, was dieser Mensch jetzt objektiv gesehen braucht aus Sicht der Medizin, sondern auch damit, was er will. Also um letztendlich diese beiden Dimensionen zu verbinden, macht dann aus meiner Sicht einen erfolgreichen therapeutischen Vorgang. Aber wenn ich mich nur damit beschäftige, was braucht der, wenn ich jetzt alle Informationen aus ihm rausziehe, die ich brauche, um ihn in mein Modell hineinzusetzen, dann entgeht mir was ganz Entscheidendes. Und das merkt man einfach auch, wenn man, wie ich jetzt, selbst im Spital tätig ist, dass hier immer im täglichen klinischen Alltag sehr viel auf der Strecke bleibt in dieser Dimension.
Andere Sachen kann eine künstliche Intelligenz, kann eine Software vielleicht wirklich besser? Ich denke da sowas wie Röntgenbilder auslesen, CT auslesen, MRT, all diese Befundungsvorgänge, das schreiben Sie ja auch. Was könnte man sinnvollerweise an eine KI abgeben, dass der menschliche Arzt, die menschliche Ärztin das nicht mehr machen muss?
Also im Grunde genommen natürlich genau diesen Prozess der Diagnostik. Und ich gehe schon davon aus, dass wenn es zu einer größeren Generalisierung kommt in den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz, dass dann eigentlich die Zusammenschau aller Daten durchaus auch möglich ist. Ja, und es wird irgendwann auch natürlich möglich sein, dass die KI eine Art von erster rudimentärer Anamnese führt und auf dieser Basis dann schon die ersten diagnostischen Hypothesen erstellt und das dann in dieser Form an den menschlichen Arzt übergibt, der dann wesentlich effizienter einerseits seinen wirklich kognitiven Prozess anwerfen kann und auf der anderen Seite sich einfach auch wirklich konzentrieren kann aufs Individuum und auf die Kommunikation. Weil natürlich jetzt gerade, wenn wir über Anamnese reden, die Anamnese ja einerseits natürlich dazu dient, dass eine diagnostische Hypothese gemacht werden kann, aber sie ist ja gleichzeitig ein Prozess der Beziehung mit dem Patienten, der beunruhigt ist, der mich in irgendeiner Weise ständig auch Signale setzt, der ja selbst auch immer seine Fantasien hat, warum stellt der Arzt jetzt diese Frage? Und ihn hier besser abholen zu können, da halte ich es für gut, wenn der Arzt schon mit etwas sozusagen Fertigem, was die Maschine ihm zusammengebaut hat, quasi operieren kann, was er sich dann natürlich aber nochmal kritisch anschauen muss.
Damit sind wir schon so ein bisschen bei den Vorteilen, bei dem Mehrwert aus Patientensicht. Können Sie da noch ein bisschen genauer erklären, was ist für Patienten und Patientinnen gut?
Naja, also wenn ich das jetzt ein bisschen in die Zukunft verlege, dann würde ich sagen, kommen wir sicher an den Punkt, dass wir einfach diagnostische Maschinen haben, denen einfach nichts entgeht. Und wir wissen, dass in vielen Fällen natürlich Diagnosen erst beim vielleicht beim dritten, vierten Anlauf gestellt werden. Ich habe letztens jetzt gerade wieder das Beispiel gehört von einem Patienten, der ist dreimal von einer Spitalsambulanz weggeschickt worden und beim vierten Mal haben sie dann die Lungenembolie diagnostiziert, was natürlich wirklich eine doch problematische Angelegenheit ist. Oder wenn ich an die seltenen Erkrankungen denke, da kann man keinem Mediziner der Welt einen Vorwurf machen, aber diese seltenen Krankheiten auch im Radar zu haben, ist natürlich für einen Algorithmus ungleich einfacher. Also sozusagen da ist der Benefit frühere Diagnostik, was dann natürlich die Prognose entscheidend verbessert, mal was Erstes, was für den Patienten eindeutig ein Vorteil sein kann.
Ich habe Sie als allererstes vorhin gefragt, was denn heute eine gute Ärztin aus Fleisch und Blut ausmacht. Springen wir mal 10 Jahre in Zukunft. Was wird in 10 Jahren einen guten Arzt aus Fleisch und Blut ausmachen?
Ja, da könnte es tatsächlich so sein, dass indem uns einfach die Maschinen dann täglich beweisen, dass sie gerade in diesen kognitiven Feldern sich wesentlich leichter tun, dass Ärzte einfach schon mal nach anderen Kriterien ausgewählt werden. Also jetzt sind es die Merck-Weltmeister, die sich hier hervortun können, aber vielleicht sind es in Zukunft eben genau die Menschen, die besonders empathisch sein können, die eine gute Gesprächstechnik beherrschen. Vielleicht verlegt sich dann auch die Medizinerausbildung verstärkt auf dieses Feld, weil hier sind noch sehr, sehr viele Feinheiten, die einfach wirklich nicht ordentlich unterrichtet werden, soweit ich es aus der österreichischen Praxis zumindest kenne. Und da ist noch unglaublich viel drinnen. Also ich finde es immer faszinierend, wenn man so bei einer Visite mitgeht und mal nur einfach zuhört, wie oft Patienten und Ärzte aneinander vorbeireden. Und da würde ich nicht sagen, dass das der Job des Patienten primär ist, sondern es ist der Job des Arztes, dieses Vorbeireden zu verhindern. Also die Mediziner der Zukunft einerseits auf Empathie und Gespräch geschult und andererseits aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Maschinen geschult, weil darauf kommt es eben an, dass Arzt und Maschine ein gutes Team bilden.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Zu Gast ist Christian Matte, Mediziner, Technologiefan, Autor und wir reden über sein Buch Medizin ohne Ärzte. Und darin malt er sich eine Medizin der Zukunft aus, ja, mit einem medizinischen Superhirn in der Cloud, quasi eine künstliche Intelligenz. Das klingt ja gut, das geht aber nur, wenn diese Medizin-KI auch mit gigantischen Datenmengen gefüttert wird. Gerade jetzt, Herr Matte, in der Corona-Krise sehen wir da vielleicht so erste Schritte in diese Richtung. In Österreich wird heiß diskutiert über eine Corona-App, die Abstand messen soll. In Deutschland, das Robert-Koch-Institut hat jetzt eine Datenspende-App veröffentlicht, so nennt sie das. Schon 10.000-fach runtergeladen, wo die Daten aus Fitnessarmbändern und smarten Trackern hochgeladen und ausgewertet werden. Ist das so ein erster Schritt, den wir jetzt in der Krise unternehmen, in die Zukunft, die Sie sich vorstellen?
Ja, ich glaube, das könnte durchaus so sein, weil wir haben ja bisher einfach immer nur diese Dichotomie einerseits, meine Privatsphäre, meine Daten, mein Eigentum. Und durch die Corona-Krise entsteht ja schon eine gewisse neue Form des kollektiven Umgangs mit den Dingen, die jetzt hier und jetzt passieren. Und wenn das vielleicht dazu führt, dass man auch ein bisschen spürt, dass meine Daten ja auch helfen können, dann könnte das durchaus mal ein Schritt in die richtige Richtung sein, dass man wirklich ordentlich reguliert, in einem vernünftigen Rahmen, einem vernünftigen Setting auch sagt, hey, wir legen das zusammen, weil unsere Daten gemeinsam schaffen ganz einfach einen Mehrwert. Ja.
Auch da diskutieren wir jetzt schon heftig, ob mit solchen Apps ganze Bewegungsprofile erstellt werden oder eben tatsächlich nur, wie es gesagt wird, geguckt wird, wer mit wem zusammengetroffen ist. Die Vision, die Sie malen, die zeichnet aber noch viel mehr Datenerfassung, Selbstvermessung, die Smartwatch, das schlaue Klo im Zweifelsfall, die intelligenten Kontaktlinsen. Wir könnten Sensoren haben, die wir uns per Creme auf die Haut schmieren, Sensoren haben, die wir schlucken. Vielleicht misst ja auch der Kühlschrank, was wir denn so essen. Ist das ein Zukunftstraum oder irgendwie dann doch eine Horrorvision?
Ja, es ist irgendwo ein bisschen beides. Ne? Und wenn man sich ein bisschen mit Technologie beschäftigt, dann sieht man natürlich hier die Möglichkeiten. Ja? Eindeutig, unglaubliche Möglichkeiten. Und jetzt gerade bei einem Bereich, der vielleicht noch am meisten spooky auch erscheint, die Geschichte mit der Nanotechnologie, mit diesen Nanosensoren, die dann durch meinen Blutkreislauf fließen und ständig Daten übermitteln, das klingt wirklich am übelsten. Aber ich muss ja auch wieder sagen, aus Sicht eines Spitalsarztes, der Tag für Tag erlebt, dass die Menschen einfach ständig perforiert werden müssen, um ihnen Blut abzunehmen, um in der Lage zu sein, sie vernünftig zu monitoren. Was auf der einen Seite für viele Patienten heißt, sie müssen im Spital sein, auf der anderen Seite natürlich eine unglaubliche Quälerei für viele Patienten. Außerdem sind es immer nur sozusagen Momentaufnahmen. Wenn ich das nun mal herausnehme, ja, was vielleicht so spooky ist, aber dann finde ich als Mediziner, das wäre ein gewaltiger Fortschritt und könnte auch dazu führen, dass man wirklich diese sogenannte Echtzeitmedizin realisiert.
Ich verstehe, dass das aus Medizinersicht sehr, sehr verlockend und auch für Patienten wahrscheinlich durchaus hilfreich wäre. Aber das Gehirn, dieses Supermedizinergehirn, das läge ja nicht bei Ihnen im Spital, sondern doch mutmaßlich in der Cloud eines der bekannten Tech-Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft. Was für Folgen hätte das für Datenschutz, aber eben auch Gesundheitsvorsorge?
Also das halte ich natürlich für sehr, sehr problematisch. Und wenn wir jetzt sehen, dass es eine Kooperation gerade in Amerika gibt zwischen Google und einem der größten Klinikenbetreiber in, glaube ich, 21 amerikanischen Staaten, wo es eigentlich darum geht, dass Google ein Krankenhausinformationssystem, ein cloudbasiertes, mit AI unterstütztes, dort etabliert, was natürlich dazu heißt, dass die Daten von all diesen Millionen Patienten an Google als Dienstleister übermittelt werden, dann rinnt es einem schon kalt über den Rücken runter, auch wenn Google sagt, ja, wir verknüpfen das nicht mit den Consumer-Daten, die wir über andere Applikationen haben. Ja. Aber letztendlich, ich schreibe das auch an einer Stelle, ist es nicht so, dass diese Patienten darauf vertrauen können, sondern sie müssen darauf vertrauen. Ja. Und hier können natürlich alle möglichen Prozesse ablaufen. Und vor allen Dingen, wenn ich dann sage, okay, ich schreibe das an einer Stelle, dann habe ich vielleicht eine Dreiklassenmedizin. Ich habe auf der einen Seite die Patienten, die wirklich für solche Services zahlen und auf der anderen Seite Patienten, die nicht mal dafür zahlen können, sondern die mit ihren Daten zahlen. Und die dritte Klasse wären dann die, die sich noch menschliche Ärzte leisten können. Also hier können sich einige Dystopien daraus ableiten und hier ist eindeutig die staatliche Regulierung gefordert.
Alles, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erleben im ganzen Technologiebereich, deutet aber immer darauf hin, dass wenige große Player marktbeherrschend sind und noch so oft erzählen, wir verknüpfen die Daten ja gar nicht, aber es dann eben doch tun. Wie optimistisch sind Sie, dass wir in der positiven Zukunftsvision enden und nicht in der Dystopie, wo wir zwar gesund, aber alle überwacht sind?
Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil das können Sie mich an verschiedenen Tagen fragen, gebe ich Ihnen wahrscheinlich unterschiedliche Antworten drauf.
Welche geben Sie heute?
Naja, also sozusagen von der Technologie her, glaube ich, kann einfach niemand mithalten. Ne? Also ist es sicher so, dass der europäische dritte Weg, also wenn ich sage, ich habe auf der einen Seite die komplette Entgrenzung, wie es vielleicht in Amerika der Fall ist, ich habe auf der anderen Seite die eher totalitär gesteuerte Massendatenverarbeitung, wie es in China der Fall ist, und ich habe den europäischen Weg, der irgendwo in der Mitte geht und sozusagen ein vernünftiges Modell aufzeigt, dann kann das schon ein Vorbild sein. Also wenn ich sage das mal optimistisch, ich glaube, dass das schon dazu führen wird, dass ein Bewusstsein dafür entstehen wird, was der Wert eigentlich der individuellen Daten ist und dass es ganz einfach nicht mehr so einfach sein wird, solche Deals abzuschließen. Die sind ja jetzt so einfach, weil es keine Datenwährung, es gibt kein Gefühl dafür, was die wert sind. Ja. Also wenn das mal entsteht, auf der einen Seite sozusagen ein Bewusstsein der Zivilgesellschaft, was Daten eigentlich wert sind, auf der anderen Seite eine möglichst weitgreifende Regulierung, ich meine, wir haben es ja in der Hand, ja, dann kann da schon was Vernünftiges dabei rauskommen. Aber was man halt sieht, ist, dass natürlich in der Vergangenheit es ein großer Vorteil war für die Entwicklung von AI-Applikationen, wenn man viel Daten zur Verfügung hatte. Und das hat Player wie Google ganz einfach groß gemacht.
Christian Matthee im Deutschlandfunk Kultur über sein Buch Medizin ohne Ärzte. 171 Seiten, das kostet 22 € und ist im Residenzverlag erschienen. Vielen Dank, Herr Matthee.
Gerne. Danke fürs Gespräch.